Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Am vergangenen Wochenende hat in Deutschland erneut eine Großdemonstration für die Energiewende stattgefunden. Mehrere tausend Menschen forderten in München einen schnelleren Ausbau der wetterabhängigen Energien und eine Reduktion des CO2-Ausstoßes. Die kollektive Angst vor dem Klimawandel steckt vor allem auch junge Menschen an, befeuert von den großen Medien. Ein psychologisches Massenphänomen, über das ich jetzt sprechen möchte mit Professor Dr. Wolfgang Mainz, Diplompsychologe und Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Joppa.
Herr Mainz, immer häufiger ist von Klimawandelangst oder sogar Klimaangststörungen die Rede. Wie würden Sie dieses Phänomen aus psychologischer Sicht definieren und ab wann sprechen wir da überhaupt von etwas Krankhaftem?
Ja, ich finde, eine ganz gute Definition ist folgende. Klimaangst ist eine psychische Befindlichkeitsstörung, die möglicherweise ab einem bestimmten Schweregrad einen Krankheitswert hat.
Ab wann wird dieser Krankheitsgrad dann ermittelt?
Der wird dann ermittelt, wenn die gängigen Kriterien für eine der definierten Angststörungen erfüllt sind. Und die hier in Frage kommende Angststörung ist eigentlich ausschließlich die Störung, die als generalisierte Angststörung firmiert. Also darunter versteht man Menschen, die dazu neigen, alles ängstlich zu besetzen. Also der Sohn kommt etwas später aus der Schule, die Mutter ist hell aufgelöst und macht sich große Sorgen, dass irgendwas passiert ist. Menschen, die eine solche Bereitschaft haben, die fahren dann eben auch sozusagen verschärft auf das Thema Klimawandel und mögliche unschöne, damit zusammenhängende Ereignisse ab. Nur, man weiß, dass zumindest im Zeitraum 1990 bis 2010 die generalisierte Angststörung nicht zugenommen hat. Mhm. Die liegt bei ungefähr 3%, Frauen etwa doppelt so häufig wie Männer betroffen. Und das ist konstant. Ob das immer noch gilt, das ist eine offene Frage. Aber um abschließend die Frage zu beantworten, durch diese ganze Klimaangst und das ganze Bohai, was darum gemacht wird, entsteht nicht eine neue Art von Angststörung, sondern es sieht so aus, dass die Menschen, die ohnehin eine erhöhte Angstbereitschaft haben, aufgrund ihrer Persönlichkeit, dass die eben das Thema Angst begierig aufnehmen und dafür andere bisher angstbesetzte Themen etwas in den Hintergrund treten.
Studien und Medienberichte zeichnen ja das Bild einer besonders betroffenen jungen Generation, Stichwort Generation Greta. Heißt das, dass die junge Generation grundsätzlich anfälliger für Angststörungen ist und dann dieses Thema eben von der Klimabewegung besetzt wird?
Nein, dass die junge Generation generell anfälliger für Angststörungen ist, das lässt sich nicht sagen. Es gibt einen Aspekt, der völlig unberücksichtigt bisher geblieben ist und der wahrscheinlich alle Studienergebnisse systematisch in eine Richtung verfälscht. Und das ist die eigentlich ganz gut zu kontrollierende systematische Antworttendenz nach sozialer Erwünschtheit. Derjenige, der befragt wird mit einem Klimaangst-Fragebogen, weiß natürlich, was die Frager hören wollen, dass er möglichst viel Klimaangst äußert. Nicht, dass er möglichst stabil ist und ihm das am allerwertesten vorbeigeht. Und diese systematische Antworttendenz nach sozialer Erwünschtheit wird in keiner der Tausenden von Studien kontrolliert, was irgendwie auch Bände spricht, weil die Verantwortlichen wahrscheinlich befürchten, dass dann ein Teil ihrer Ergebnisse sich auflöst, weil die Betroffenen nicht das geantwortet haben, was wirklich sozusagen in ihnen vorgeht, sondern das, von dem sie glauben, der Fragende hören möchte.
Aber wenn selbst Kinderprogramme inzwischen Ratgeber zur Klimaangst senden, welche Wirkung hat es auf Kinder und Jugendliche, wenn Bedrohungsszenarien so früh und so emotional vermittelt werden?
Ich glaube, die Kinder und Jugendlichen sind stabiler, als man das so glaubt. Es gibt zum Beispiel eine Bertelsmann-Studie Anfang 2023 zur Klimaangst bei Jugendlichen mit dem Resümee, nur 5% der Jugendlichen oder der befragten Jugendlichen wird der Spaß am Leben durch Klimaangst erschwert. Bei 95% aber nicht. Es gibt die Barmer Jugendstudie, die in regelmäßigen, meist jährlichen Abständen veröffentlicht wird und in der 2000 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt wurden. Dort sind die Angstäußerungen deutlich rückläufig, wobei die nicht den Anspruch erhebt, trennen zu können zwischen relevanter Angst und Befindlichkeitsstörung. Aber man sieht eine deutliche Entwarnung, zum Beispiel, dass das Thema Klimawandel wichtig ist im Verlauf von 2021 bis 2024. Dem haben vor 5 Jahren noch 59% zugestimmt, jetzt stimmen dem nur noch 43% zu.
Eine Allianzstudie zeigt, dass das Wissen über das Klima sinkt, während die Sorgen vor dem Klimawandel ja doch noch relativ verbreitet sind. Wie erklären Sie sich denn dieses Auseinanderdriften von Faktenkenntnis auf der einen Seite und dem Angstgefühl auf der anderen Seite?
Ja, Ängste haben ja die Eigenschaft, dass sie nicht rational sind. Vor allem diese Angst, die ich Ihnen vorhin geschildert habe, der generalisierten Angststörung oder auch die ganzen phobischen Störungen, die es gibt. Oder Menschen, die unter Agoraphobie leiden und sich nicht trauen, auf offene Plätze zu gehen, weil sie dann einen Angstanfall bekommen. Also Angst und Rationalität, das geht nur ganz begrenzt zusammen.
Sorge um Umwelt und Zukunft ist ja zunächst erstmal was Normales. Aber wo liegt denn aus Ihrer Sicht die Grenze, an der berechtigte Besorgnis in eine psychologische Belastung oder sogar Erkrankung umschlägt? Wie sieht das in der Praxis aus?
Das sieht in der Praxis so aus, dass die betroffene Person dann relevant eingeschränkt wird in ihrer bisherigen Lebensführung. Das heißt, sie wäre, um bei Jugendlichen zu bleiben, nicht mehr in der Lage, regelmäßig zur Schule zu gehen, weil sie zu Hause im Bett vielleicht liegt und grübelt, was kann alles passieren, dass Hobbys vernachlässigt werden, dass soziale Kontakte vernachlässigt werden, dass man sich eben ganz fokussiert auf die eigene Angst und zurückzieht. In dem Fall, wo es wirklich eine Krankheitsqualität hat.
Man hört auch immer öfter, dass junge Menschen aus Angst vor der Zukunft auf Kinder verzichten oder ihre Lebensplanung ändern. Ist das aus Ihrer Sicht eine reale Entwicklung?
Ja, habe ich so meine Zweifel. So ein bisschen mag da dran sein. Auch dazu sollte man wissen, dass vor allem jüngere Frauen und besser Ausgebildete über einen höheren oder vergleichsweise höheren Level von Klimaangst sprechen. Und das überlagert sich natürlich mit grundsätzlichen Umweltbefürchtungen, was alles passieren kann jenseits jetzt des Klimawandels. Luftverschmutzung, um nur ein Stichwort zu nennen.
Gleichzeitig erleben viele Menschen eine starke moralische Aufladung der Debatte, während politische Akteure selbst oft nicht entsprechend handeln. Welche Wirkung hat denn diese wahrgenommene Doppelmoral auf das Vertrauen und die Psyche?
Ich glaube, das ist ein Faktor, warum letztendlich doch nicht so wirklich viele sich ganz ernsthafte Sorgen machen. Weil ihnen ja auch täglich vorgeführt wird, eigentlich so richtig viel passieren tut nicht.
Glauben Sie auch, dass andere Konflikte, internationale Konflikte, auch das Thema Klima, Klimawandel abgelöst haben, dass das, wenn ich bei den Begrifflichkeiten der Jugend bleiben möchte, nicht mehr in, nicht mehr angesagt ist?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen stark, aber wir erleben ja doch eine Aneinanderreihung von anderen relevanten Problemen und Krisen und Konflikten. Ich glaube schon, dass dadurch der Gedanke an den Klimawandel und wie furchtbar das alles werden könnte, doch in den Hintergrund gedrängt wird bei vielen Menschen.
Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Angst gezielt genutzt wird, um etwa politische Maßnahmen wie die teure Energiewende durchzusetzen. Ist Angst aus Ihrer Sicht ein wirksames Steuerungsinstrument und welche Risiken birgt das eigentlich?
Ob es ein zuverlässiges Steuerungselement ist, wage ich zu bezweifeln, eben aufgrund der biologischen Tatsachen, dass nur ein Teil der Bevölkerung tatsächlich vulnerabel ist für die Ausbildung einer echten Angststörung. Also die schon erwähnte generalisierte Angststörung, die hängt eben sehr stark ab A, von einer genetischen Belastung, B, davon nicht ganz losgelöst, auch einem bestimmten Persönlichkeitstypus. Also jemand, der ein erhöhtes Ausmaß an emotionaler Labilität hat. Dieser Personenkreis, der reagiert dann besonders intensiv auf solche Propaganda zum Beispiel, aber breite Bevölkerungsschichten wird das allenfalls kurzfristig stark beeindrucken.
Bei der Corona-Zeit war das ja etwas anders. Da haben wir ja eine doch sehr weit verbreitete Angst in der Bevölkerung gesehen, die durch Politik, durch Medien natürlich auch in eine gewisse Art und Weise befeuert wurde. Ist diese Zeit vergleichbar mit dem Klimawandel-Alarmismus oder sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge?
Da würde ich sagen, das sind zwei doch ganz überwiegend unterschiedliche Problemlagen. Bei Corona war eine unmittelbare, wenn ich so sagen darf, Bedrohung gegeben, dass man sich heute, morgen, übermorgen anstecken kann und dann eventuell einen schweren Verlauf, wenn man Pech hat, sogar stirbt. Der Klimawandel ist ja etwas, was auf Jahrzehnte angelegt ist, wo man nicht, in der Regel jedenfalls, nicht die Angst hat, dass man morgen aufwacht und es ist 20 Grad wärmer als normal. Und das ist eben auch die große Schwäche der Klimapropaganda, die einen langen, langen Zeithorizont haben und sich deshalb eigentlich auch nur bedingt eignen, um beständig Panik und Angst zu schüren. Weil dazwischen gibt es immer wieder entspannte Phasen, die sozusagen die Klimapropaganda denn stark relativieren.
Abschließend, Herr Professor Mainz, was würden Sie Betroffenen konkret raten? Wie kann man mit solchen Zukunftsängsten konstruktiv umgehen, ohne sie zu verdrängen, aber auch ohne sich von ihnen beherrschen zu lassen?
Da gibt es kein Patentrezept, je nachdem, auf welchem Level die betroffene Person ist. Ist es sinnvoll und erfolgversprechend, mit ihr über die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels zu sprechen? Vielleicht basiert das Wissen dieser Person nur auf dem, was der Gemeinschaftskundelehrer mal zum Besten gegeben hat. Oder kann man sie hinweisen auf den ganz langen Zeithorizont, wo wir doch mit unseren Möglichkeiten eigentlich alle Chancen haben, uns darauf gut einzurichten. Da muss man schauen, für welche Vorgehensweise so eine Person empfänglich ist.
Sagt der Diplompsychologe Professor Dr. Wolfgang Mainz und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, gerne.